Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen bei unserer Podcast-Reihe, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wo wir mit Persönlichkeiten aus dem HR-Umfeld über Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeitswelt sprechen dürfen. Mein Name ist Alexandra Tomaschek. Zusammen mit mir das Gespräch führen wird Thomas Schmutzer. Und für unser erstes Gespräch konnten wir Ingenieur Franz Niegel gewinnen, Leiter des Personalmanagements der Österreichischen Post. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über die aktuellen Entwicklungen und auch Herausforderungen zu sprechen. Wir haben uns drei Fragen mitgebracht, die wir gerne mit Ihnen in den nächsten Minuten besprechen möchten. Vorab vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Wie geht's Ihnen heute? Wie sind Sie bei uns?
Ja, ich sage mal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Mir geht's heute sehr gut. Ich habe hier eine nette Runde vorgefunden und fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Und ich bin schon gespannt, wie jetzt dieser Podcast miteinander hier vonstatten geht. Zu meiner Person, ich bin im Personalbereich seit gut 30 Jahren tätig. Das kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin. Und das Thema, wie arbeitet man in 3-4 Jahren, könnte jetzt dann zu dem Schluss kommen, naja, der tut da jetzt klug reden und ist vielleicht selbst nicht mehr Betroffener. Ich habe schon noch solch einen zeitlichen Horizont von mir, habe die letzten 30 Jahre meine Arbeit ständig an Rahmenbedingungen anpassen dürfen und wir müssen uns auch an neue Rahmenbedingungen, die uns schneller überholen, anpassen, um auf der einen Seite führen, anders zu gestalten und arbeiten, anders zu gestalten. Die Vereinbarkeit, man redet immer von Familie und Beruf, aber von Privatzeit zu Arbeitszeit zu Freizeit. Und das ist vielleicht die Bandbreite, weil bei privater Zeit gibt es ja auch viel, wo man arbeitet, aber halt eben für sich selbst und Freizeit, das in einen Einklang zu bringen.
Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht tatsächlich mit der ersten Frage rein. Was haben Sie denn für ein Gespür, wie wollen Sie in 3 Jahren in Ihrem Unternehmen, also wir gehen davon aus, Sie bleiben bei der Österreichischen Post, wie wollen Sie in 3 Jahren in Ihrem Unternehmen arbeiten und wo sehen Sie notwendige Schritte, die Sie tun müssen, damit das sich dann gut anfühlen wird für Sie?
Vielleicht zur ersten Eingangsstatement, nicht Frage, Post. Ja, also mein Fokus ist in den nächsten 5-6 Jahren bei der Post zu bleiben. Ich bin mit meinem Job sehr zufrieden, habe einen tollen Job, habe ein tolles Team, habe tolle Führungskräfte und daher sehe ich überhaupt keine Veranlassung, hier etwas zu verändern. Ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt Leistung erbringen zu können, muss man auch eine entsprechende Balance haben, gewertschätzt werden auf der einen Seite, um auch leistungsbereit auf der anderen Seite dann das abrufen zu können, was man von einem erwartet oder was erwartet wird. Das heißt, ja, also ich sehe die nächsten Jahre in der Österreichischen Post. Bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, hätte ich eine andere Frage, die man sich stellen sollte, und zwar jetzt nicht an Sie, sondern einfach kritisch an die Zuhörer. Wer hätte gedacht vor 5 Jahren, dass wir heute so arbeiten, oder vor 3 Jahren, dass wir heute so arbeiten, wie wir zu arbeiten haben oder wie die Rahmenbedingungen sind? Und da gibt es halt verschiedenste Trigger-Events, die Dinge entstehen lassen. Das war halt vor einigen Jahren die Pandemie. Kein Mensch hätte sich gedacht, dass der Anteil an Homeworking oder ich sage flexibles Arbeiten ist mir eigentlich viel schöner, auch wenn das gesetzliche Rahmenwerk das gar nicht hergibt, arbeiten zu können und zu wollen überall, weil es auch technisch möglich ist. Auch das konnte man sich vor 5 Jahren noch nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite, weil es auch von der Vereinbarkeit Privatzeit, Freizeit, Arbeitszeit die schönere Variante ist. Das heißt, wenn wir zurückblicken, da hat es Ursachen gegeben, die eine Dynamik ausgelöst haben, die jetzt zu dem Status führen, wo wir heute sind. Und in Wirklichkeit sind wir dafür nicht fit. Wir arbeiten heute so, aber in Wirklichkeit sind die Führungskräfte nicht so abgeholt, dass sie hybrid führen können. Hybrid bedeutet, zum Teil ist der Mitarbeiter vor Ort, also im Büro, teilweise arbeitet er zu Hause. Und ob das jetzt ein Verhältnis 50-50, 70-30, 100% links oder rechts ist, sei völlig dahingestellt. Wir alle haben eine Ausbildung bekommen zu führen, wenn der Mitarbeiter im Büro ist. greifbar ist. Und nicht einmal da sind alle Führungskräfte dafür geeignet, ihre Führungsaufgabe wahrzunehmen. Das hat kommunikative Themen, das hat arbeitstechnische Themen. Das ist auch die Frage, ist man überhaupt ausgebildet als Führungskraft, dieses Know-how zu transportieren. Da wird vom HR-Bereich in der Regel vieles angeboten, ob das jetzt Leadership Management ist, also die gesamte Führungskräfteausbildung, die es dafür gibt. Wir sind alle fokussiert, dass das ein Führen ist, face-to-face, also im Büro, im normalen Umfeld. Durch die Pandemie waren alle gezwungen, digital zu führen. Da hat es keinen Wettbewerbsvorteil gegeben, weil alle konnten das nicht. Man hat dann einfach irgendwie versucht, Ergebnisse trotz dieser Distanz, dieser räumlichen Trennung zu bewerkstelligen. Das geht recht gut mittlerweile, weil auch die technischen Einrichtungen, ob das jetzt Teams ist, ob das Outlook, also welche Instrumente dafür herangezogen werden, ist vielleicht auch ein Aspekt, weil manche unterstützen das. Manche unterstützen das weniger, aber das Faktum ist, es waren auch die Mitarbeiter in ihrer Grundeinstellung so motiviert, sage ich einmal vorsichtig, um das nicht falsch in eine falsche Kehle kommen zu lassen, weil jeder war froh, dass er arbeiten konnte und zu Hause arbeiten durfte. Das heißt, wenn ich ganz nüchtern technisch das Ganze betrachte, dann wird alles über eine gaußsche Verteilung irgendwo dargestellt. Gaußsche Verteilung, was meine ich? Von der intrinsischen Einstellung, arbeiten zu wollen, gibt es welche, die durch das Homeoffice mehr gearbeitet haben, weil sie die Angst hatten, das zu verlieren, was der Vorteil, der damit verbunden ist, ist, dass sie gar keinen Anstoß von einer Führungskraft gebraucht haben. Auf der anderen Seite gibt es Rahmenbedingungen, die eine hybride Arbeit oder ein Homeoffice gar nicht zulassen. Weil wenn Sie auf 40 Quadratmeter wohnen, und das ist, ich glaube, so in etwa der Durchschnitt der Österreicher, insbesondere der jungen Menschen, dann möglicherweise, oder auf 60 Quadratmeter, ist dann schon fast egal, aber in der Größenordnung ein Kind, die Frau zu Hause oder der auf die Kinder aufpasst zu Hause, es kann ja auch eine Frau sein, die arbeitet, dann ist natürlich durch die Rahmenbedingungen, die sie dort vorfinden, das Arbeiten in einer gewissen Art und Weise eingeschränkt. Und diese Dinge wirken dann natürlich auf die Leistung oder auf das, was an Leistung zu erbringen ist. Und die Führungskräfte haben in vielen Fällen gar nicht das Know-how, dann dieses Führen auf Distanz entsprechend im Sinne auch des Unternehmens, man muss ja immer die Vorteile der Mitarbeiter hat, soll nicht zu Nachteilen des Unternehmens führen. Das Ganze sollte in eine Win-Win-Win-Situation kommen, sodass dann alle etwas davon haben. Aber das Faktum ist, das zeigen ja auch diverseste Studien und das ist auch einer der Gründe, warum in Amerika die IT-Firmen, die ja im Grunde genommen die waren, die mehr oder weniger gesagt haben, wir brauchen gar keinen Mitarbeiter mehr im Büro zu 100% nach Hause, die jetzt auf einmal die MitarbeiterInnen wieder zurückholen, weil man festgestellt hat, die Mitarbeiter zurückholen, haben einen Wettbewerbsvorteil. Ich gehe jetzt davon aus, ich unterstelle jetzt, weil die MitarbeiterInnen mehr leisten im Büro oder eben andere Rahmenbedingungen vorführen, die das Führen dieser Mitarbeiter erleichtern. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass die MitarbeiterInnen schlechter sind oder negativer eingestellt sind zum Unternehmen, aber es ist die Führung eine andere, dass unter dem Gesichtspunkt, dass ein Wettbewerbsvorteil ist, dieses Verhältnis Homeoffice zu arbeiten am Arbeitsplatz zu verändern, also wieder Richtung mehr ins Büro zu drehen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was wird in 3 Jahren sein? Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängig ist, wie die Einstellung der MitarbeiterInnen zur Arbeit ist, also intrinsisch. Das ist dieses Thema, was ich vorher angesprochen habe mit der gaußschen Verteilung. Wenn die Anzahl jener, die durch den Vorteil im Homeoffice arbeiten zu können, bereit sind, von sich aus mehr zu leisten, ohne dass ich mehr führen, mehr Druck ausüben muss, dann wird wahrscheinlich der Anteil des flexiblen Arbeitens, wo auch immer, höher sein zu jenen Fällen, wenn die MitarbeiterInnen in der Einstellung, weil nicht überprüft werden kann, weil nicht die Rahmenbedingungen gegeben sind, die Leistung, die erbracht wurde, messbar zu machen. Und wenn das dann bei den MitarbeiterInnen gemerkt wird, dann kommt, ich sage mal, wienerisch den Schlendrian rein. Das heißt, dann fällt man vielleicht auch in diese Falle, naja, es prüft keiner, es fragt keiner. Das heißt, ich kann auch ein bisschen noch weniger machen und dann wird die gausche Verteilung derjenige, dann bewegt sich das Ganze in diese negative Richtung und dann bist du erst wieder gezwungen als Unternehmen entsprechend aktiv zu werden. Das heißt, es ist von der Einstellung der MitarbeiterInnen abhängig und es ist von den Unternehmern abhängig, die Führungskräfte fit zu machen, hybrid zu führen, Instrumente zu entwickeln, die die Leistung, die woanders erbracht wird, und ich möchte nochmals betonen, es ist nicht das Homeoffice, wo auch immer, ich würde da viel großzügiger sein. Das ist halt von den Sozialpartnern immer ein Problem, dass man hier in der alten Denke ist. Aber wenn ich heute modern denke, dann ist es mir eigentlich egal, ob der am Hauptwohnsitz, am Wohnsitz oder im Gasthaus sitzt, wenn er seine Leistung erbringt. Und das ist eben dieses Thema, wenn wir die Führungskräfte dazu bringen und auch Instrumente entwickeln, die messbar macht diese Leistung, dann der Misstrauen grundsätzlich aus sachlich begründeten, nachweisbaren Kennzahlen ein hybrides Arbeiten nicht in eine negative Form bringt, sondern es fürs Unternehmen positiv ist, dann ist das Verhältnis dann vielleicht nicht 60-40, sondern 40-60 und es ist sehr stark von den Führungskräften abhängig.
Wenn ich da jetzt kurz darf, weil Sie jetzt mehrfach von den Instrumenten gesprochen haben, die man den Führungskräften heute an die Hand geben muss. Was haben Sie in Ihrer Position den Führungskräften mit auf den Weg gegeben, um das bewältigen zu können?
Ich habe den Auftrag erteilt an die Personalentwicklung, die Führungskräfteentwicklung dahingehend weiterzuentwickeln, dass das hybride Führen in den Vordergrund gestellt wird und hier entsprechende Seminare den Führungskräften angeboten werden. Also nicht nur technische Einrichtungen und Beschreibungen und Software-Schulungen, um diese Instrumente, die da aus der Technik heraus zur Verfügung gestellt werden, bedienen zu können. Das ist nur die halbe Miete. Umso mehr sie da zur Verfügung stellen, umso besser. Aber es geht schlicht und einfach darum, wenn ich jetzt sage, hybrid arbeiten, dann bringe ich es auf eine ganz einfache Form. Ich habe heute eine Gleitzeitregelung, Beginn 7 Uhr bis 9 Uhr, Ende 15 bis 17 Uhr, irgendwo in den Zeitfenstern eine Kernzeit. Und wenn ich jetzt die Sozialpartnerregelung Homeoffice hernehme, dann müsste der von 9 Uhr bis 15 Uhr zu Hause am Tisch sitzen und arbeiten. So ist Homeoffice derzeit geregelt. Also nicht einmal irgendwo anders, sondern zu Hause und müsste für seine Führungskraft erreichbar sein, etc. Das heißt, es gibt da dazwischen keine Möglichkeit, das Essen für die Kinder zu machen und die Oma zu betreuen und mit dem Hund auf die Straße zu gehen oder vielleicht einmal laufen zu gehen. Eigentlich ist das alles nicht vorgesehen. Wenn ich unsere Regelung in der Österreichischen Post hernehme, habe ich ein flexibles Arbeiten. Ich habe zwar diese Rahmenbedingungen alle beschrieben. Ich weiß, dass das eigentlich rechtlich gesehen auf dünnen Füßen steht, aber ich möchte ja flexibles Arbeiten den MitarbeiterInnen zulassen, wo all das auch mit einfließt. Und dann müssen Sie Zeitfenster definieren, wo die Führungskraft die Chance hat, mit den Mitarbeitern in Kontakt treten zu müssen, also wo er verfügbar sind. Aber das sind halt nur 2 Stunden am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag. Und dann brauchen Sie Instrumentarien, dass Sie sicher sein können, dass trotz dessen, dass nur 4 Stunden in irgendeiner Form ein Kontakt möglich ist, das heißt, es ist nicht einmal sicher, dass der stattfindet, dass trotzdem die Arbeitsleistung, die man erwartet für 7,5 Stunden oder wie viel auch immer, 8 Stunden, dass die erbracht wird. Und das ist jetzt dieses zweite Spannungsfeld. Welche Instrumentarien gibt es? Und wie kann eine Führungskraft die Aufgaben, die ja oftmals sehr global sind, also wenn ich heute in einem Callcenter arbeite, dann muss ich meine Calls machen. Das ist relativ einfach messbar zu machen. Wenn ich konzeptionell einen Podcast jetzt hier arbeite, dann kann da viel Hirnschmalz hineinfließen und dann brauche ich 4 Stunden. Aber die 4 Stunden, wie wollen Sie die messbar machen? Das heißt, da geht es dann auch um Vertrauen. Aber das ist ein Teil. Aber das ist ja das, was ich ja meine. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus Ihrer Einstellung heraus diesen Podcast bestens vorbereiten und Sie sind so intelligent, dass Sie das in 2 Stunden schaffen, was ein anderer in 4 Stunden schafft und ich der Meinung habe, für diesen Podcast braucht man 6 Stunden, dann haben beide kein Problem. Dann sind sie halt mit den 2 Stunden ein überdimensionaler Gewinner. Aber ich habe die Leistung, die ich mir erwartet habe, von ihnen in der Zeit, die ich eingeplant habe, bekommen. Und das ist jetzt dieses Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen, weil da gibt es halt relativ wenig.
Das ist sehr spannend, weil was wir schon mitkriegen bei vielen Unternehmen ist, dass sie quasi durch die Pandemie hat sich ja das Spieß umgedreht. Früher hat man gesagt, ich erlaube dir, flexibler zu arbeiten. Jetzt wird es ja gefordert. Also man ist ja entweder, darf man es oder man ist weg, kann man es ja sehr salopp formulieren. Und was wir schon sehen, sind sehr viele Führungskräfte, die, wie Sie schon beschreiben, jetzt in einer neuen Situation sind, gefordert sind, also auch Hilfe suchen. Und mir begegnet das bei vielen Kunden immer mehr, dass Führungskräfte so im mittleren Management eigentlich die Führung zurücklegen würden und sich wieder auf ihre Fachlichkeit konzentrieren, weil sie einfach sagen, ich bin so jetzt in der Mitte und eigentlich kommen jetzt noch zusätzliche Themen. Also ich muss führen, ich muss der Coach sein, ich muss entwickeln. Jetzt kommen natürlich noch weitere Themen wie Diversity, Gleichbehandlung. Also es kommen immer mehr Aufgaben, die man beachten muss oder sollte oder in den Vordergrund stellt. Und das überfordert sehr viele, wo sie sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Wie erleben Sie das auch jetzt nicht nur in der Post, sondern auch in Ihrem Bekanntenkreis? Weil das ist für mich dann sehr spannend, weil wenn uns die Führungskräfte dann in der Mitte dann nicht mehr mitmachen, dann wird's wirklich schwierig, dieses ganze Konstrukt noch aufrechtzuerhalten.
Da sind wir aber jetzt an einem ganz anderen Punkt angelangt, als jetzt das Thema im Vordergrund steht mit, wie arbeiten wir in 3 Jahren. Darüber sollten wir dann auch noch kurz vielleicht eingehen. Das Thema, das Sie ansprechen, das ist ein sehr spannendes. Das rührt aber davon her, dass wir in Österreich oder überhaupt im europäischen Raum Karriere immer mit Führungskräfte verbinden. Es ist leider Gottes bei uns kein Platz für die Fachkarriere. Viele müssen, damit sie weiterkommen, vom Empfinden, auch von der Entlohnung, in eine Führungsverantwortung gehen, ob das jetzt Projektleitung ist oder jetzt eine Führungskraft für ein Team oder für eine ganze Abteilung oder auch für ein Unternehmen, und wären vielleicht die besseren Spezialisten. Das ist eben das Dilemma, was jetzt auch vielleicht durch diese hybride Führung, die Überforderung bei manchen Führungskräften auslöst, sich wieder darauf zu besinnen, wo eigentlich ihre Stärken sind, und das ist die Fachkompetenz. Und dann kommt man in eine innere Kündigung, würde ich jetzt nicht sagen, aber in ein Ungleichgewicht, wo man lieber wieder mehr der Fachspezialist ist, aber gefangen in der Karriere, die eben nicht vorsieht, dass du als Fachspezialist genauso viel verdienen kannst wie eine Führungskraft. Aber die Überforderung ist da. Das, was in Wirklichkeit, was Sie ansprechen, ist die Überforderung, weil vielen jetzt schon langsam bewusst wird, weil ja auch die Unternehmen einfordern, die Leistung von den nicht existenten Mitarbeitern, weil irgendwo. Und jetzt hat die Führungskraft das Dilemma, dass das Rüstzeug, das fürs Führen er sich irgendwo angedient hat über die Jahre, nicht mehr die Basis ist, um führen zu können und die Ergebnisse zu erwirtschaften. Und früher hat man dann vielleicht selbst im Hamsterrad laufend die Arbeit für die anderen erledigt und dann ist das mehr oder weniger zugedeckt gewesen. Das geht heute nicht mehr, weil die Spezialisierung und die Themen auseinanderdriften. Und darum ist hier oftmals eine Überforderung gegeben und da kann ich auch jetzt hier nur antworten. Man hat jetzt einmal diese Gruppe, also man müsste jetzt eigentlich 2 Lösungsansätze suchen und das tun wir auch bei der Post, weil mir ist es wichtig, dass ich einen guten Mitarbeiter habe, der die Leistung erbringen kann. Das heißt, Fachkarrieren zuzulassen. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite insbesondere diese Mitarbeiter noch mehr Angebote zu unterbreiten, sich zu entwickeln, um dieses hybride Führen aus dieser Überforderung herauszukommen, um dann wieder die normale Arbeit machen zu können. Wenn ich jetzt in 3 Jahren denke, also ich glaube, das ist ja immer so ein Schlagwort, jeder sagt, dass das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Also ich bin da nicht hundertprozentig überzeugt, dass das so ist. Ich habe in den letzten 20 Jahren vieles erlebt, vom Einzelbüro zum Großraumbüro, vom Großraumbüro zum Gruppenbüro, vom Gruppenbüro zum modernen Arbeiten, wieder, wo keine Wände existieren, was sicher von der Kommunikation sehr förderlich ist und ein Vorteil ist. Wir sind ja bei der Österreichischen Post viel weiter noch gegangen, indem wir alle diese Insignien von Türtafel, Glastüren und was auch immer, das hat dann unterschiedliche Schattierungen gegeben, abgeschafft haben. Gibt es natürlich Unternehmen, die viel radikaler und schneller das umgesetzt haben, insbesondere aus dem anglikanischen Bereich. Aber sie werden irgendwas dem Mitarbeiter geben müssen, wo er dann trotzdem wieder auch diese Wertschätzung empfindet. Und das sind dann halt Dinge wie Ausbildung, das sind Veranstaltungen, das Austauschen, das Zusammenbringen, das sind die wesentlichen Dinge, die im Vordergrund stehen. Ich würde heute nicht sagen wollen, dass wir in 3 Jahren ein Verhältnis haben, 70% im Office und 30% im Homeoffice. Ich würde aber auch nicht behaupten wollen, dass es 70% im Homeoffice ist und 30% im Office. Meiner Meinung nach wird das sehr stark von den Personen abhängen, die da zusammenarbeiten. Also ich sehe das auch bei meinen Führungskräften. Also bei uns ist diese Aufgabe auf die Führungskräfte herunterdelegiert. Meine Führungskräfte wissen, wann es bei uns ein Schulfix gibt. Die wissen, dass ich das bevorzuge face-to-face. Da sind sie natürlich dann auch da. Es gibt natürlich dann schon Gründe, dass da der eine oder andere nicht da ist, aber man geht auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen ein und die haben das gleiche Element. Es gibt Führungskräfte, die haben mit dem hybriden Führen weniger Probleme als solche, die mehr Probleme haben. Das ist aber auch sehr stark von der Arbeitsweise bzw. der Arbeit, die der Einzelne zu erbringen hat, abhängig. Das heißt, ich glaube, unsere Führungskräfte werden sich verändern in den nächsten 3 Jahren. Und umso fitter die in der digitalen Führung werden, umso größer ist der Anteil, weil messbar dann auch die Leistungen erbracht werden. Und daher steht und fällt alles nicht mit irgendwelchen Regeln, sondern mit den Personen, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass nach Covid hat jeder dieses Bedürfnis gehabt, sich zu treffen, miteinander einen Kaffee zu trinken, sich auszutauschen. Und digitale Treffen sind da nicht schlecht, aber es ist halt schon noch was anderes, wenn man sich angreifen kann. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Vergleiche herstellen, die man auch digital machen kann, aber es ist trotzdem der menschliche Part, der im Vordergrund steht. Das heißt, wie wir in 3 Jahren arbeiten, ist abhängig von den Führungskräften, von den Personen, von der Gausschen Verteilung, wie sich die entwickelt, von der Einstellung und natürlich in erster Linie von den Rahmenbedingungen. Wie finde ich die Möglichkeiten zu Hause vor? Welche Möglichkeiten finde ich im Büro vor? Es gibt ja viele Firmen, die haben die Büros reduziert. Die werden nicht so ohne weiteres auf einmal wieder die Büros erweitern können. Das heißt, Platz ist ein Thema, aber in erster Linie ist es ein Thema, die Leistungen, die für die Unternehmen wichtig sind, erbracht werden und wie sie erbracht werden. Und diese Kooperation Führungskraft-Mitarbeiter ist entscheidend.
Glauben Sie, dass, wenn man jetzt über Entwicklungen spricht, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie wird sich das auf die Arbeitsweise in der Post auswirken?
Wir probieren manche Dinge mit der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, dass das teilweise in einigen Bereichen, also ich rede jetzt nicht von Missbrauch der künstlichen Intelligenz. Also ich meine, das ist natürlich immer ein Gefahrenmoment, aber das gibt es bei allem. Ja? Aber es gibt in einigen Bereichen, wird es durch künstliche Intelligenz mit Sicherheit weniger Arbeit geben. Das heißt, es wird die KI Arbeitsplätze kosten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eröffnet uns KI Möglichkeiten, die wir ohne KI nicht haben. Also es ist dann auch ein Qualitätsthema. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das entsprechend mit einplant. Aber es ist auch wieder sehr stark abhängig von den einzelnen Personen, was sie daraus machen, in positiver Hinsicht klarerweise. Also ich glaube, dass das eine immense Dynamik entwickeln wird. Und da jetzt eine Prognose abzugeben, ist sehr schwierig. Aber wenn ich nur mir erinnere, ich habe jetzt letzte Woche meiner Tochter eine Diskussion gehabt über eine Deutschschularbeit gehabt. Und sie sagt, ja, Uniform ja, nein, in der Schule. Und ich habe das dann eingegeben in eine dieser Plattformen mit ein paar Rahmenbedingungen. Und wenn man sich dann da anschaut, was da für Texte daherkommen, dann ist das unglaublich. Ganz ehrlich. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich mal. Man will einen Dank schreiben, also eine Belobigung schreiben für irgendeine Leistung, die ich auch kurz beschrieben habe. Es geht ja dann nur um die Überschrift. Und das Belobigung schreiben, das ist wirklich super gewesen. Also da kann man gar nichts sagen. So, wie weit der Wahrheits Gehalt einer KI ist. Also es kommt immer darauf an, wofür verwendet man das Thema. Da werden wir noch so viel lernen. Wir sind da ganz am Anfang und Gott sei Dank werden wir nicht wie bei Covid zum Homeoffice verdammt, alle nach Hause. Und dann heißt es, jetzt müssen wir alle KI. Ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil für jene Personen, Führungskräfte, Mitarbeiter wird, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und zu ihrem Thema machen. Aber am Ende wird wieder die Person am wichtigsten überbleiben. Das heißt, ich glaube, auch Führen ist von den Personen abhängig, zusammenarbeiten. Und daher glaube ich, wird das KI einen Platz haben, vielleicht einen größeren, als wir heute einschätzen. Aber am Ende des Tages ist es die Frage, was wir, also Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmen, daraus machen. Und das ist die Entscheidung, die dann am Ende auch die Rechnung präsentieren wird.
Sehen wir nämlich im Moment sehr viele Unternehmen, die sich eben aktiv beschäftigen mit KI, in den meisten Fällen aber so quasi auch als Reaktion, weil halt gewisse Skills nicht mehr so leicht gefunden werden und man jetzt eigentlich so in die Überlegung anfängt, so in diesem Dreiklang, also wo finde ich die richtigen Leute, dass sie mir bleiben, was brauche ich eigentlich an Skills, was kann ich durch andere Dinge machen, also diese Überlegungen fangen jetzt zu einem gewissen Grad an. Um nämlich auch wieder hinzukommen. Und da möchte ich schon sagen, also ich sehe das auch so, ich glaube, Büros werden nicht verschwinden. Ja, ich traue mich, also habe ich mir noch nie getraut zu sagen, wie viel Prozent ist man im Büro? Und ich glaube, diese Quote wird auch sehr fluide sein und sich sehr unterschiedlich gestalten. Ich glaube, wichtig ist nur, dass die Menschen, wenn sie ins Büro kommen, jetzt ein bisschen mehr erwarten als so quasi, da ist ein Schreibtisch und ich arbeite und nach 8 Stunden gehe ich wieder, sondern da passiert etwas und da bin ich wieder bei der Führung. Also da ist jemand, der mich sieht oder ist mein Team da oder ich kann was, ich erlebe was, weil 8 Stunden einfach nur dann Videocall zu machen im Büro, ich glaube, da sagt doch keiner mehr, da fahre ich extra hin, wenn es daheim funktioniert. Ja. Aber für mich wird das spannend zu sagen, dass wenn man das jetzt sieht, in diesem Dreiklang zu sagen, ist Unternehmen, die jetzt aktiv nachdenken, wie stelle ich mich jetzt auf, also in der Führung mit den Mitarbeitern, wie weit muss ich eigentlich mein Einzugsgebiet aufmachen, um die richtigen Leute zu kriegen? Also das ist ja auch sozusagen, wie gehe ich damit um, wenn jetzt ein Mitarbeiter, der beste aller Mitarbeiter in Vorarlberg sitzt, mein Büro in Wien ist, der wird nicht jeden Tag kommen oder wie schneide ich das, damit das funktioniert? Wo finde ich den? Wie viel von denen finde ich überhaupt? Was muss ich ersetzen? Und ich finde im Moment dieses Thema strategische Skillplanung wird jetzt genannt oder Planung oder Skills finden in der Zukunft, ja, das übernimmt gerade die Oberhand auch in vielen Unternehmen. Und ich finde gerade, dass die HR-Abteilungen einen viel strategischeren Fokus wieder bekommen. Also sie waren früher für mich so in der Exzellenz, in dem Dinge machen, gut Dinge machen, Führungskräfte, Programme aufstellen und unterstützen. Aber jetzt eigentlich kriegen sie viel mehr Bedeutung in dieser strategischen Kompetenz wieder und zu sagen ist eigentlich, wie wird es denn sein oder was ist denn die Möglichkeit, was sind denn so Rahmenbedingungen, um auch ganz anders zu fordern. Und ich glaube, dass da die Führungskräfte viel intensiver und viel, viel bereitwilliger sich, glaube ich, auch Hilfe holen werden, weil das halt sehr unterschiedlich sein wird. Also diese Suche nach der einen Regel fürs ganze Unternehmen, das wäre das Leichteste und das Schönste. Da lernen jetzt auch alle, das funktioniert gar nicht mehr. Also wir müssen in dieser Buntheit leben. Und Buntheit ist schön, aber muss man auch jetzt managen und führen können. Ne? Wie sehen Sie das? Wird das so ganz bunt oder bewegt sich das in der Mitte? Wie ist da Ihre Erfahrung so im Einpendeln auch?
Immer da ein bisschen leicht, weil die Österreichische Post ist ein traditionelles Unternehmen. Wir haben ja mehr als 80% der Mitarbeiter in Wirklichkeit im ausübenden Dienst. Das heißt, die können wir gar nicht ins Homeoffice schicken. Das sind Zusteller oder in der Filiale, das heißt, oder in den Verteilzentren. Das heißt, das ist ja eine handwerkliche Tätigkeit. Das heißt, das ist nicht jetzt, aber trotzdem, es ist das Ganze nicht schwarz und nicht weiß. Also die Rahmenbedingungen, die haben sich auch dort verändert. Und wenn wir nur zurückdenken, wie es einfach war, jetzt die Frage der wirtschaftlichen Betrachtung von Transport von Waren. Ein Paket ist einfach von der Zustellung teurer als ein Brief, von der ganzen Verarbeitung. Und das ist natürlich schon ein wesentlicher Aspekt. Wie können Sie jetzt die Effizienzen heben, damit Sie den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei mehr Aufwand, gleicher Anzahl an Mitarbeitern zu bewerkstelligen, weil mit den Preisen haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten. Also Faktum ist, ich glaube, ja, dass die Personalarbeit, und das ist auch das, was meine Erfahrung über diese 30 Jahre jetzt rückblickend ist, die teilt sich in mehrere Aspekte und die HR-Abteilungen haben sich ja auch sehr stark gewandelt. Und wenn ich so zurückblicke auch an die vorhergehenden Aufgaben, die ich wahrnehmen durfte im HR-Bereich, dann gibt es auf der einen Seite das Thema Kosten. Und das ist leider Gottes so in einem Unternehmen wie der Österreichische Post, ist 1 Milliarde Euro der Personalaufwand. Und da erwartet man schon von einem Personalchef, das ist immerhin 50% unserer Kosten, dass diese 1 Milliarde in einer ordentlichen Form gemanagt wird. Also wir haben heuer eine 10% Lohnerhöhung gehabt, eine Gehaltsverhandlung über 100 Millionen. Da müssen Sie schon sehr viel auf der anderen Seite an Paketen und Briefen zustellen, um das auch wieder zu verdienen. Und da können Sie nicht einfach sagen, jetzt machen wir einfach eine Preiserhöhung, damit wir das ausgleichen können. Also das heißt, du hast im HR-Bereich Dinge, die strategisch gesehen normales Doing ist. Und auch wenn vielleicht viele HR-Manager lieber den Soft-Part, das ist der zweite Teil, als ihren, und das ist das, was angesprochen wurde, der strategische Part, die Personalentwicklung, wie arbeiten wir in der Zukunft, die ganzen Entwicklungen auch im Sinne der Taxonomie, ESG-Kennzahlen, Frauenanteil heben, die Diversität entsprechend entwickeln, da muss man dazu sagen, da ist die Österreichische Post schon viele, viele Jahre tätig, weil wir haben einen Personalstand, der auch aufgrund der Fluktuation, wir können ohne einen entsprechend hohen Frauenanteil, wenn Sie den Herrn, wenn Sie sich die, wenn man einmal beim AMS war und einen Vortrag gehört hat, der erzählt dann immer runter, wie viel Prozent sind die Frauen und wie viel Prozent sind die Jungen und wie viel Prozent und dann bleibt über, weil das ist das, was jeder sucht, der zwischen 20 und 30-jährige junge Mann, und dann sind sie bei einem 1-prozentigen Satz an potenziellen Kandidaten. Wir brauchen im Jahr 3000 Mitarbeiter, weil in einfachen Aufgabenstellungen, das heißt, wir sind divers rein aus der Situation heraus. Ich kann mir das gar nicht leisten, zu sagen, ich schließe eine Mitarbeitergruppe aus. Das heißt, da sage ich ganz ehrlich, strategisch gesehen, wir haben aufgrund der Rahmenbedingungen, die das Unternehmen ist, auch auf gewisse Dinge Rücksicht zu nehmen. Und da sage ich, es gibt einen Kosten-Black-Block, die ganz normalen Themen, und die jeder Personalmanager von der Personalverrechnung über die Administration zu managen hat. Das ist relativ klar, das ist auch in der alten Diktion irgendwo zu sehen. Und auf der anderen Seite haben Sie aufgrund der Herausforderungen der ESG-Themen, der Taxonomie, was auch immer, der Entwicklung der anderen Art des Arbeitens, des Miteinanders, des Führens, haben Sie strategische Aufgaben, wo Sie mit Blickrichtung auf 2030 Konzepte entwickeln müssen, wie Sie die Führung, Frauen in Führung von, ich denke, 30% Richtung 40% entwickeln wollen, weil das ein erklärtes, strategisch verankertes Ziel ist. Und ich finde das gut, bunt zu werden, auf der einen Seite bunt zu sein, ja, aber noch bunter zu werden und alle Ressourcen, die es gibt, zu nutzen, dafür sind wir ja da. Und das ist eigentlich die große Herausforderung an der HR-Abteilungen. Und ein Thema ist, wie arbeiten wir in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren?
Die Bandbreite der Themen wird dramatisch größer und intensiver, ist mein Eindruck, weil man beschäftigt sich, ich glaube, gute HR-Abteilungen haben sich schon immer mit all diesen Dingen beschäftigt, ja. Aber ich glaube jetzt einfach durch diese Transparenz, durch diese Messbarkeit, durch diese Prüfungen dieser Zahlen ist ein ganz anderer Druck drauf, oder auch mit den Strafen, die da im Raum stehen, immer wieder. Das ist, glaube ich, die Herausforderung zu sagen, jetzt kriege ich auch ausreichend Fokus und Zeit, dass ich mich gut mit diesen Dingen beschäftigen kann, weil ich glaube schon, dass die Nachwehen der Pandemie uns noch immer beschäftigen, so wie Sie schon gesagt haben. Wir reden über 15 Jahre wahrscheinlich schon über die Rolle der Führungskraft, und das waren so die ersten Dinge, was muss ich da ändern? Und jetzt ist so quasi was passiert und jetzt bauen wir großteils nach, also rüsten nach und tun es wirklich. Und ich glaube, das ist einfach so operatives Grundwerkzeug bauen plus neue Themen. Das ist für mich so das Spannungsfeld, vor dem viele HR-Organisationen, glaube ich, stehen.
Ich hatte vor der Pandemie ein Riesenglück. Wir sind am Rochus übersiedelt in die Unternehmenszentrale, und ich kann mich noch gut erinnern, für mich ist das ein Immobilienprojekt gewesen, ja. Die Unternehmenszentrale. Dann haben wir Weihnachtsfeier gehabt und dann ist beim Führungskreis vom Vorstand vorgestellt worden, dass es hier ein Projekt gibt, Rochus. Und da hat man dann gesagt, dass ich das leiten werde. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich, ist eine tolle Herausforderung, ich werde das nicht alleine machen. Also du musst natürlich dann Verbündete holen. Ich habe natürlich dann gesagt, der Immobilienchef, der eigentlich das verantworten hätte müssen, ist einer in meinem Team. Und der zweite ist die Unternehmenskommunikationsleiterin. Also ich habe, wir waren dann zu dritt. Ich habe sehr viele Dinge schon als Ideen eingebracht. Und ich habe dann gleich gesagt, und dass ihr es gleich wisst, ich habe das jetzt ausprobiert, ich habe mein Einzelbüro aufgegeben. Ich sitze neben meiner Sekretärin. Dann haben sie mich gefragt, was das heißt. Sag ich, ja, ich habe mal hochgerechnet. Ich habe ein Einzelbüro mit 30 Quadratmeter oder 25 Quadratmeter. Ich bin am Montag eh nie im Büro, weil da bin ich auf der Vorstandsebene mehr oder weniger unterwegs und in Meetings. An den Tagen, wo ich da bin, habe ich nur Besprechungen. Da sitze ich in einem Besprechungszimmer oder in meinem Büro, wo ein Besprechungstisch ist natürlich. Aber ich könnte auch in einem Besprechungszimmer sitzen. Dann bin ich bei sehr vielen Außerhausveranstaltungen oder auf Dienstreise. Und wenn man hochrechnet, dass ich das Büro für stille Arbeit, auf das läuft drauf, da war noch nicht Homeoffice im Raum stehen, vielleicht in einer Woche in Summe einen Tag nutze, ist das kein Verhältnis dazu, wenn ich eine Stunde oder einen Tag einen Besprechungsraum belege und dafür meinen Raum in einen Besprechungsraum umarbeiten lasse und für alle zugänglich mache. Es ist halt ein bisschen eine Umstellung, weil ich nur meine Homebase habe. Das ist vielleicht auch eine Umstellung, weil ich neben meiner Sekretärin sitze und die sich vielleicht dann beobachtet fühlt. Aber es haben eigentlich alle positiv aufgenommen und das hat dann zwar keiner geglaubt, auch die Personalvertretung ist gekommen, und weil man hat sich das nicht vorstellen können, dass der Personalchef kein eigenes Büro mehr hat. Ich habe das aber dann durchgezogen und das war der Punkt, um hier einen Mindchange auszulösen aus der Vorbildwirkung heraus. Und heute am Rochus haben in Wirklichkeit die Top-Führungskräfte kein Einzelbüro, sondern einen prioritär nutzbaren Besprechungsraum. Wenn ich vor Ort bin, brauche ich den auch in der Regel. Aber ansonsten, jetzt ist er, sitze ich hier in der Porzellankasse, wird der von meinen MitarbeiterInnen genutzt. Und das hat sich eigentlich gut entwickelt. Wir haben alle Wände, die nicht unbedingt notwendig waren, abgeschafft. Es gibt im Grunde genommen schon Zellen oder auch kleine Räumlichkeiten, wo man telefonieren kann, wo man sich zurückziehen kann. Wir haben auch stille Bereiche. Das heißt, wir haben dann, ich habe dann gesagt, in Wirklichkeit wäre mir eine Arbeitslandschaft, die einen Charakter hat, wo man sich dann begegnet, wo man sich trifft. Das heißt, uns ist das passiert vor der Pandemie. Und ein Punkt war, das war dann meine Forderung, jeder kriegt einen Laptop, jeder hat ein Mobiltelefon, Festnetz und das ist alles abgeschafft worden. Und wir sind in den Rochus eingezogen, zwei Jahre vor der Pandemie, und waren technisch auf dem Stand, den wir oder den viele Firmen mit der Pandemie erst nachleisten mussten, also in reaktiver Form. Das heißt, wir hatten das Glück, dass wir aufgrund dieser Situation für fast 2000 Mitarbeiter eine Ausstattung hatten, dass wir nach Hause gehen konnten. Es hat alles funktioniert. Das heißt, das war Glück, muss man fairerweise sagen, rein aus dieser Thematik. Da habe ich eine Regelung getroffen, die hat flexibles Arbeiten geheißen, wo es eben keine Festlegung gibt, dass das zu Hause ist oder auf der Donauinsel oder wo auch immer. Und die habe ich gemacht, bevor das Homeoffice-Gesetz gekommen ist, weil ich bin schon der Mensch, wenn es ein Gesetz gibt, dann halte ich mich an ein Gesetz. Aber es gibt jetzt eine Richtlinie, die halt davor entstanden ist und die habe ich nie außer Kraft gesetzt und werde ich auch nicht tun. Und nach der arbeiten wir, wo wir halt höchstmögliche Flexibilität in die Verantwortung der Führungskräfte gelegt haben. Und das funktioniert. So, jetzt geht's um die Rahmenbedingungen der Zukunft messbar zu machen, dass die Leistung, die abgeliefert wird, dem entspricht, was wir uns erwarten, um den Führungskräften das Handwerkzeug in die Hand zu geben, hybrid auch führen zu können und die, die möglicherweise überfordert sind, abzuholen. Und wenn sie wirklich wieder in den angestammten Bereich zurück wollen, dorthin zurückgehen zu lassen und einer Fachkarriere sich eine neue Chance zu eröffnen. Das ist diese Transformation. HR hat auf der einen Seite ein fixes Standbein, auf der anderen Seite ist es ein wesentliches Instrument für die Unternehmensentwicklung, ob das jetzt ein Büro ist oder das Führen Ich glaube, dass es entscheidend ist für Unternehmen, einen modern denkenden HR-Bereich zu haben, der sich nicht auf die Dinge zurückzieht, die heißt, wir müssen Kosten managen.
Wurden Sie mitgekriegt, dass eine Führungskraft an Sie herangetreten ist, mit der Bitte, Sie von den Führungsagenten zu entbinden?
Das haben wir, ja.
Okay.
Oder wir spüren das auch. Und dann geht man in einen Dialog. Und gibt dann natürlich einige, die dann den Weg aus dem Unternehmen rausnehmen, weil das ja auch für den einen gewissen Status bedeutet, den er verliert. Es geht gar nicht um das Geld. Ich würde das gar nicht so jetzt auf das herunterziehen. Aber es ist einfach eine Frage. Du gehst dann wieder von der ersten Reihe in die zweite Reihe. Wenn ich so zurückdenke, das ist schon zwar sehr, sehr lange zurückliegend, aber ich war einmal in der Situation, dass ich aus der ersten Reihe in die zweite Reihe zurückgegangen bin. Hat dann 3-4 Jahre gedauert und dann habe ich alle wieder überholt. Aber das ist etwas, womit man umgehen wird können. Da kann ich Ihnen schon Geschichten erzählen, wie da manche Kolleginnen, vorher MitarbeiterInnen, dann nachher wieder MitarbeiterInnen, wie da feinfühlig darauf reagiert wird. Das ist für den Betroffenen nicht immer einfach.
Ein schönes Beispiel, weil ich glaube, dieses sich vielleicht einmal neu erfinden, andere Dinge machen, zur Seite treten, glaube ich, das wird eine Aufgabe sein, die vielen jetzt bevorsteht oder auch alle trifft, kenne ich von mir auch. Und das aber quasi zu sozialisieren im Haus, weil es ist leicht gesagt, wir wollen uns darum kümmern und du kannst dich neu erfinden, aber jetzt, wenn man es dann durchdenkt, wir sagen, okay, wenn du sagst, du bist jetzt Experte in dem und du findest dich in einem Thema neu, wo du neu anfängst, was heißt das natürlich für dein Gehalt? Ja, das ist das betriebswirtschaftlich. Was heißt das fürs Teamgefüge? Wie schaffen wir quasi diesen Austausch, dass wir die Leute im Unternehmen halten, auch die, sag ich mal, die Bereitschaft zu machen, dieses Vertrauen aufzubauen, diese Schritte zu gehen? Weil da sind wir natürlich da, die richtigen Talente zu haben, Skills zu haben. Und ein Skill ist ja natürlich auch, ich kenne das Unternehmen, ich weiß, wie das Unternehmen ist. Ich weiß, wen ich im Unternehmen sowas fragen kann. Das sieht man ja auch immer wieder, dass diese verbindenden Rollen ja ganz essentiell sind in Unternehmen. Die sind ja in keinem Organigramm so gut gekennzeichnet, aber das sind, ja, gerade als Berater ist das oft, wenn du mit denen zu tun hast, passieren ja die Dinge auch viel schneller. Also wir kriegen ja das immer automatisch mit, wenn du da einen Ansprechpartner hast, die diese Kontakte oder diese Historie im Unternehmen kennen. Wie sehen Sie das bei sich im Haus? Weil ich glaube, da überlegen gerade viele, also unter dem Schlagwort Retention, ja, das ist ja auch so ein Schlagwort, das jetzt in aller Munde ist, wie gehe ich damit um und was tue ich? Wie weit muss man das wo berücksichtigen? Weil auf der einen Seite ist das wieder für mich eine enorme Führungsaufgabe, weil das kann ich auch nur wirklich auf Führungsebene machen, weil das kann ich alles nicht mehr zentral steuern und mit KPIs messen. Aber jetzt bin ich wieder da und das lerne ich auch bei uns zu sagen, ist, wie viele Aufgaben hat die Führungskraft, wie viel Zeit hat die Führungskraft. Also immer dieses Ausbalancieren, damit die Führungskräfte auch die Zeit haben, diese Rollen zu lernen und sich wohlzufühlen damit.
Ja, der Arbeitsmarkt auf der einen Seite, die Fluktuation, die Frage der Unternehmenstreue, sage ich einmal, nicht Retention jetzt zu sagen, es hat sich schon sehr vieles gewandelt und diese Werte sind natürlich dann auch wesentlich, wie sie mit den Themen umgehen. Und einer der großen Aspekte, was wir halt erkennen mussten, war, dass wir aus den Rahmenbedingungen heraus unsere Unternehmenskultur nochmals schärfen wollten. Also wir haben aufgrund der hohen Fluktuation und auch diesen Umstand, dass wir viele ältere Mitarbeiter haben, die rein aus der natürlichen Fluktuation verloren gehen, die jungen Mitarbeiter viel leichter sich oder anders nicht so stark binden wie die älteren Mitarbeiter, das heißt viel leichter abwerbbar sind oder auch für Neues offen sind. Das heißt, sie haben heute schon irgendwo, die Realität liegt drin, wenn Sie eine junge Person 5 Jahre im Unternehmen halten, dann sind Sie schon über dem Durchschnitt. Und wenn der dann 8 oder 9 Jahre da ist, dann kann man sich schon auf die Schulter klopfen, weil dann hat man schon etwas gut gemacht, entweder weil es Karriereschritte gegeben hat oder weil eben das Umfeld passt. Und einer der Gründe, warum wir die Unternehmenskultur auf den Prüfstand gestellt haben, waren diese sich ändernden Rahmenbedingungen. Und eines ist eindeutig, die Führungskräfte sind der wesentliche Garant oder ein wesentlicher Treiber oder auch Erhalter der Fluktuation. Das heißt, wenn die Führungskraft ein gutes Team hat, haben sie eine relativ geringe Fluktuation. Wenn die Aufgaben schwierig sind und die Führungskraft problematisch, umso mehr. So, dann haben wir schon auch irgendwo die Frage gestellt. Man muss sich dann alle paar Jahre auch auf den Prüfstand stellen. Ist heute Sicherheit als einer der Grundwerte der Post vor 13 Jahren, ist das noch jetzt ein Wert, der für die MitarbeiterInnen attraktiv ist? Oder ist das ein anderer Wert? Der Punkt Leistung als Wert, der ist nie in Diskussion gewesen. Der zieht sich aber auch über viele Unternehmen wie ein roter Faden durch, weil ein Dienstleistungsunternehmen wird natürlich nach der Leistung bewertet. Und daher ist das in unserer DNA. Und darum war die Leistung bei diesem Kulturprozess außer Streit gestellt. Aber wir haben zwei neue Werte heute. Das eine ist die Freude und der Sinn. Wir haben das nach diesem Harvard-Wertemodell versucht, top-down und bottom-up auszuarbeiten. Wir haben jetzt in der Strategie verankert, natürlich diese ganzen ESG-Kennzahlen, wo es auch um diese Thema der MitarbeiterInnen geht. Und da haben wir das dann auch abgeleitet. Und wir haben da jetzt bei der letzten MitarbeiterInnen-Befragung, die heuer stattgefunden haben, wir waren überrascht, weil wir das sehr konsequent in den letzten 2,5 bis 3 Jahren, wo wir den Prozess gestartet haben, diesen Sinn den Leuten vor Augen zu führen. Auf der einen Seite, was sie tun und warum sie es tun. Und auf der anderen Seite, die Freude zu entwickeln. Und die Freude ist natürlich sehr stark bei den Führungskräften anzusiedeln. Das hat dazu geführt, dass unser Engagement-Index sich wesentlich positiv entwickelt hat. Das heißt, wir haben da einiges richtig gemacht. Und es heißt ja auch Essen und Spiele, das heißt arbeiten und auf der einen Seite auch feiern können. Das ist natürlich anders in einer Zustellbasis und in einer Filiale oder in der Unternehmenszentrale. Aber es ist wichtig, die Wertschätzung, dass eine Leistung erbracht wird, auf allen Ebenen den MitarbeiterInnen angedeihen zu lassen. Und das ist eine wichtige Rolle der Führungskräfte. Das heißt, die Führungskräfte haben nicht nur die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Leistung erbracht wird. Sie haben sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen zum Arbeiten die richtigen sind. Sie haben sicherzustellen, dass die Leute bespaßt werden, dass sie sich wohlfühlen. Also die Herausforderungen auf die Führungskraft sind heute anders als vor 20, 30 Jahren, wo er in der Post möglicherweise nach einem militärischen Grundprinzip gesagt hat, ich bin der Chef, mach das, dass das erledigt ist. Das geht heute nicht mehr.
Was mich in dem Zusammenhang besonders interessieren würde, weil Sie es jetzt angesprochen haben und weil ich selbst als Führungskraft dahingehend auch gefordert bin, wie bringt man Freude in ein Team?
Das ist eine spannende Frage. Das ist auch eine Frage der Grundeinstellung. Weil wenn ich mit meinem Job nicht zufrieden bin, wenn ich überfordert mich fühle, wenn ich aus welchen Gründen auch immer, aus dem privaten Umfeld, aus dem persönlichen Umfeld, also Gesundheit und dergleichen, nicht im Balance bin, dann werde ich mir schwer tun, anderen die Arbeit so angedeihen zu lassen, dass sie dabei Freude haben, weil das ist etwas, was sie selbst übertragen. Das heißt, wenn sie von ihrer Einstellung her keine Freude versprühen, dann werden sie auch keine Freude ernten können. Weder, also das ist jetzt, ich würde es nicht mich mit einem Bauer vergleichen, der eine Saat streut und dann etwas erntet, aber es ist leider Gottes so, wenn man selbst mit sich selbst unzufrieden ist, mit der Situation unzufrieden ist, dann wird man keinen guten Job machen können. Und auch wenn auch erwiesen ist und wenn man weiß, nur mit Freude verstehen, warum man etwas tut, dann kann auch die Freude bei etwas entstehen, wo man vielleicht nicht einverstanden ist, dass man das zu tun hat, aber man versteht es, dann ist das ganz eine andere Situation, dann können Sie die Leistung abrufen. Dann ist das eigentlich ein Outcome und nicht etwas, was erzwungen ist. Also Führungskräfte in einen Freudenzustand zu bringen, da sage ich ganz ehrlich, das ist so, wie man in der Vergangenheit immer gesagt hat, ist eine Frage der Motivation. Und auch Motivation ist eine Frage der Einstellung. Ich habe einmal eine Frage mir stellen müssen, die hat geheißen, ein ganz anderes Unternehmen, der Personalbereich hat zwei Gesichter. Die positive Seite, Personalentwicklung, Entlohnungsmaßnahmen setzen, Belobigungen aussprechen, strategische Entwicklungen, wo wollen wir in 2-3 Jahren sein, Unternehmenskultur entwickeln. Auf der anderen Seite Kostenmanagement, Personalabbau, kündigen, Mitarbeiter auf ihre Leistungsbereitschaft hinweisen, den Druck erhöhen, um hier dann auch die entsprechenden Ergebnisse zu erwirken. Und mein seinerzeitiger Chef hat gesagt, Franz, du hast da einen tollen USB, du beherrschst das, du musst jetzt weiter Personal reduzieren, Kosten managen. Wir wollen, dass du das als Hauptaufgabe machst. Dann nimmt man natürlich dieses Schöne, das Positive in Wirklichkeit weg. Und für mich war das dann die Frage, ist das dann noch möglich? Also wenn du immer nur mit diesen negativen Themen dich auseinandersetzt, mit Freude zu tun, ist es eine Freude, wem zu kündigen? Ist es eine Freude, hier Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. Bitte, das ist jetzt nicht zynistisch gemeint. Ich habe dann gesagt, okay, es ist ja immer die Frage, wie man was macht. Das ist eine negative Aufgabe, aber wenn ich die Aufgabe so lösen kann, dass es am Ende des Tages wieder eine Win-Win-Win-Situation ist, also ich habe dann sehr viele Mitarbeiter den Personalabbau managen müssen, aber da habe ich dann mit finanziellen Mitteln das auch versüßen können. Ich habe Rahmenbedingungen geschaffen, wo sehr transparent und fair umgegangen wurde. Und das waren schwierige Themen, aber ich habe es dann trotzdem mit einer positiven, ich will jetzt nicht sagen Freude, aber ich habe es mit einer positiven Einstellung gemacht. Und nur durch eine positive Einstellung sind sie auch in der Lage, dann in der Folge eine Leistung erbringen zu können. Und es ist etwas anderes, der Angst hat, auf den Mount Everest zu gehen, der sollte besser da nicht raufgehen. Wenn er Angst hat, auf den Großglockner zu gehen, dann sollte er nicht raufgehen. Wenn er Angst hat, auf den Kahlenberg zu gehen, dann würde ich mich fragen, das setze ich das in eine These Führungskraft, ob er den richtigen Job hat. So, ich würde mir zutrauen, auf den Großglockner zu gehen, aber nicht heute. Und ich garantiere, wenn ich diesen Weg gehen würde, würde ich zuerst auf den Kahlenberg gehen, den Großglockner gehen, vielleicht dazwischen auf den Dachstein. Ich würde trainieren, ich würde etwas lernen. Das heißt, ich würde mir Voraussetzungen schaffen, dass ich einen Mount Everest gesund auch wieder bewerkstelligen kann. Angst zu haben ist schlecht und keine Freude bei der Arbeit zu haben ist schlecht. Das sind zwei Dinge, wo ich sagen würde, dann mache ich den Job nicht. Und ich glaube, das ist die Gretchenfrage und ich habe mir das immer gestellt in meinem gesamten beruflichen Leben. Kann ich den Job machen? Traue ich mir das zu? Wenn ja, dann mache ich ihn gut und mit Freude, auch wenn es schwierig ist. Weil nur wenn du es gut machst und mit Freude machst, kannst du eine Leistung erbringen. Und das habe ich versucht weiterzugeben. Und daher sage ich, das war auch das Schöne jetzt in den letzten 2-3 Jahren mit all den Rahmenbedingungen, die ich als Personalchef natürlich vorfinde, der Unternehmenskulturprozess etwas Positives zu entwickeln, das hat schon einen Charme. Auch wenn man gleichzeitig, ich habe immer auch die letzten Jahre Kostenmanagement getrieben, Strukturen verändert, die mir auch angehört, wo es Probleme gibt und dort auch meine Meinung dann eingebracht. Das heißt, ich bin da nicht jetzt irgendwo ausgewichen, ich habe diese Dinge angegriffen. Und das werde ich auch weiter so beibehalten. Es geht auch nicht um die Frage, wie viel ich arbeite, sondern es ist schlicht und einfach auch dann die Frage, was habe ich unter welchen Rahmenbedingungen erreicht. Und ich sehe mich als einer, der Rahmenbedingungen zu schaffen hat, als Führungskraft, den anderen die Möglichkeit einzuräumen, dann in Freude, und Freude, das musst vorleben, diese Jobs auch machen zu können. Und wenn du ihm das Rüstzeug dazu gibst, dann sollte das möglich sein. Und wenn es nicht geht, dann musst du auch die Konsequenz ziehen, auch wenn es dann vielleicht wehtut. Früher waren wir noch per Sie, seit einem Jahr sind wir per Du. Das Du-Wort in der Post hat dazu geführt, dass eine Dynamik in der Unternehmenskultur, in dem Miteinander entstanden ist, die ich mir nicht träumen hätte lassen. Und ich bin dann einmal gefragt worden, naja, ist das nicht ein Problem? Sag ich, wienerisch würde ich sagen, es hört sich auf jeden Fall schöner an, wenn ich sage, du Trottel als sie Trottel. Und ich habe keine Probleme, ein Dienstverhältnis aufzulösen, wenn ich mit dem per Du bin oder per Sie. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn das Kündigungsschreiben lieber sowieso lautet. Also das ist etwas, was ich geändert habe. Weil da sage ich, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich auf der anderen Seite sitze und dieses Schreiben bekomme, aber das ist auch wieder Rahmenbedingungen schaffen, sich auf den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, da ist es besser, möglicherweise auch auf einer eher neutralen Art und Weise ein solches Schreiben zu bekommen und nicht in einer herzlichen.
Jetzt möchte ich mich für den wahnsinnig umfangreichen Input bedanken. Es ist auch für mich immer schön, mit jemandem zu sprechen, der einfach schon so viele Jahre Erfahrung hat. Wenn wir es jetzt mit einer abschließenden Frage dann zusammenfassen wollen, was wäre aus Ihrer Sicht so ein Tipp, ein Schritt, ein Rezept, wo Sie sagen, das würden Sie jemandem mitgeben, der noch nicht diese Fülle an Erfahrung hat und aber vor der gleichen Herausforderung steht, wo werden wir und wie werden wir in 3 Jahren arbeiten?
Ich kann jetzt nur das eine empfehlen, es ist sehr abhängig vom Unternehmen. Man sollte eine Strategie in einem Unternehmen haben, einen Plan. Da sollte man sich auch im Personalbereich, HR-Bereich, ein Ziel für in 5 Jahren setzen und eines vielleicht schon in 3 Jahren und nicht nur immer die nächsten 6 Monate, sondern es ist wirklich ein lang vorausschauendes Ziel. Und dann sollte man hier auf der einen Seite die Unternehmenskultur, weil das ist ein ganz wesentlicher Treiber, in ein Verhältnis setzen zu diesen Themen, die man anstrebt, und sich einen Plan machen. Einen, der unabhängig von irgendwelchen Tagesthemen zu sehen ist. Also einen Plan. Viele Dinge werden ja einem sowieso vorgegeben, weil eben im Reporting abgefragt und dergleichen. Und sich ein Ziel setzen. Wenn Sie sich das Ziel setzen, dass Sie den Frauenanteil im Jahr 2030 auf 40% bringen wollen in Führung, dann werden Sie Maßnahmen sich einfallen lassen, dieses Ziel zu erreichen. Ansonsten brauchen Sie sich das Ziel nicht setzen. Wenn Sie sich das Ziel setzen, in einem ausgewogenen Verhältnis arbeiten im Office, arbeiten zu Hause oder wo auch immer, also hybrid, in Abhängigkeit von den Eigenschaften der Mitarbeiter, des Jobs, der Führungskraft, was kann der managen und der Rahmenbedingungen, die sie vorfinden, dann ist es nicht entscheidend, ob 70-30 oder 30-70 ist, weil dann werden sie für das Unternehmen das Beste, aber auch für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das beste Verhältnis bewerkstelligen. Also der Plan ist ein Thema und ich sage es nochmals, wir sind dann eigentlich am Schluss erst zu dem Thema gekommen, Sie müssen es mit Freude tun. Die Einstellung muss positiv sein. Und wenn Sie das Thema, wie arbeiten wir in 3 Jahren, technisch sehen, dann sind Sie am falschen Platz.
Ja, mit diesem Abschluss darf ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an unserer Podcast-Reihe bedanken. Es war uns wirklich eine Freude. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie nehmen sich viel mit für die Zukunft aus dieser ersten Folge. Und ich darf Sie, einladen, schon jetzt, sich auch die weiteren Folgen mit uns gemeinsam anzuhören.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.